Wie ist es, Werner Konrad zu sein?
Schön ist es, Werner Konrad zu sein. Ich bin Werner Konrad, Jahrgang 1960, leidenschaftlicher Oberpfälzer Weltbürger und freue mich auf den Podcast heute mit Ihnen, Herr Böhm, und Ihren Lesern und Hörern.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Böhm und in dieser Folge sprechen wir mit Werner Konrad. Ja, genau, Konrad wie Konrad Elektronik. Werner Konrad war CEO im eigenen Familienunternehmen. Inzwischen hat er sich aber aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und ist nun Vorsitzender des Verwaltungsrates. Das Unternehmen Konrad feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Im Jahr 1923 wurde die Firma nämlich von Max Konrad in Berlin gegründet mit einem Rucksack voller Drehkondensatoren, so heißt es auf der Unternehmens-Homepage. Gerettet aus den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs, wagte dann 1946 Max Konrads Sohn Werner, also wir meinen hier natürlich Werner Konrad Senior, den Neubeginn am heutigen Firmensitz in Hirschau in der Oberpfalz. Und genau da ist immer noch der Firmensitz. Und genau da haben wir uns mit Werner Konrad Junior am 21. Februar 2023 getroffen. Hinter ihm und der Firma liegen Jahre des Wandels. Er und die Verantwortlichen im Unternehmen mussten echt schwierige Entscheidungen treffen. Vor rund 6 Jahren betrieb das Unternehmen noch mehr als 20 Filialen für Privatkunden. Also für uns normale Kunden. Nun ist es aber nur noch eine, nämlich die in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf. Das heißt also konkret, Konrad Privatkunden können nur noch in Wernberg-Köblitz direkt einkaufen oder eben online. Der Fokus liegt künftig auf Geschäftskunden, dem sogenannten B2B-Sektor, Business to Business also. Konrad ist ein Milliardenunternehmen, das sich aber eher als gallisches Dorf im Kampf gegen die Global Player sieht. Wir hatten also einiges zu besprechen mit Werner Konrad und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in diese Folge. Ihre Firma ist im Wandel, macht eine Zeitenwende durch. Wie ist denn der Stand von der Firma? Ist dieser Wandel schon vollzogen, würden Sie sagen?
Also zunächst mal, es ist nicht nur meine Firma. Ich bin zwar der Mehrheitsgesellschafter, aber es ist unsere Firma. Es gibt noch andere Familiengesellschafter. Es gibt Mitarbeiter, ein Management. Wir haben alle zusammen in den letzten Jahren intensiv an den Veränderungen gearbeitet. Wir sind eigentlich, wenn man so will, ein Digital-Veteran. Wir sind 1996 ja mit unserem gesamten Sortiment damals von 35.000 Artikeln ins Internet gegangen. Aber was wir auch gesehen haben, die Zeit hat sich natürlich wahnsinnig schnell weiterentwickelt. Wir haben gerade in den letzten 5 Jahren das Unternehmen noch einmal deutlich umgebaut oder transformiert, ja, also von einem Zustand in einen anderen gebracht, unser Geschäftsmodell neu ausgerichtet. Wir fokussieren uns heute verstärkt auf die B2B-Kunden. Wir sind zu einer Beschaffungsplattform geworden. Wir sind natürlich auch noch Händler, versuchen diese beiden Geschäftsmodelle auch in einen guten Einklang zu bringen, und zwar in einen Einklang zu bringen, der ganz überwiegend und hauptsächlich unseren Kunden dient. Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie wir das hinbekommen haben. Wir haben ein tolles Management. Wir haben viele Mitarbeiter, die diesen Weg unterstützt haben und mitgegangen sind. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden.
Sie grinsen auch, wenn Sie da drüber sprechen. Also Sie sind wirklich ja zufrieden.
Nein, ich freue mich. Ich meine, wir werden dieses Jahr 100 Jahre alt. Und was sich so wie ein roter Faden durch unsere Unternehmensgeschichte hindurchzieht, ist natürlich das Thema Veränderung. Das ist jetzt nichts Neues. Übrigens auch eine Filialschließung, die wir ja schweren Herzens vorgenommen haben, ist nichts Neues für Konrad. Also mein Vater hat in den 70er Jahren die damaligen technischen Kaufhäuser. Ich würde mal sagen, das war so das Vorläufermodell der Media- und Saturn-Märkte, geschlossen zugunsten des Kataloghandels, des Versandhandels. Und wir sind jetzt auch wieder einen Schritt gegangen. Der hieß, wir schließen unsere Endverbraucherfilialen zugunsten einer Fokussierung und Konzentration auf die Firmenkunden, also die B2B-Kunden. Und insofern, glaube ich, sind wir da schon sehr kontinuierlich unterwegs über 100 Jahre. Denn nicht nur mein Vater oder auch mein Großvater nach dem Weltkrieg oder auch mein Urgroßvater mussten immer Veränderungen annehmen und neue Lösungen finden, sondern wir werden es auch sein. Und deswegen, so eine Veränderung ist eigentlich in der langen Unternehmensgeschichte niemals zu Ende. Die Geschwindigkeit, wie sich die Dinge verändern, die hat deutlich zugenommen, ganz klar. Aber es gilt das alte Sprichwort, Handel ist Wandel oder wer sich nicht verändert, der wird verändert. Ja, und wir wollen eigentlich da eine eher aktive Rolle einnehmen und uns nicht irgendwelchen Veränderungen preisgeben, sondern da wirklich die Hand auch selber draufhalten.
Sie wirken jetzt ganz zufrieden und sagen auch, Sie sind zufrieden mit der Entwicklung. Sie haben aber, das habe ich zum Beispiel in dem Podcast mit den Kollegen von Kapital.de, den haben Sie im Mai 2021 geführt, haben Sie gesagt, es war schon aber auch hart. Also es waren harte Entscheidungen zu treffen auf dem Weg, den Sie jetzt quasi bestritten haben. Sie mussten sich auch von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verabschieden. Sie haben damals ungefähr das so beschrieben, die das eben nicht mitmachen wollten, diesen Wandel, oder nicht mitmachen konnten.
Ja, also in so einer Transformation gibt es ja mehrere Aspekte. Das eine ist, man braucht ein klares Ziel, wo soll es hingehen. Man braucht einen Plan, der, sag ich mal, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er funktionieren kann. Und man braucht natürlich dann auch Menschen, die helfen, diesen Plan mit umzusetzen. Und jetzt ist ja nicht jeder von Haus aus ein geborener Veränderer, sondern Menschen sind ja ganz oft in einer Situation, wo sie eigentlich gerne den Status quo und das Erreichte bewahren wollen. Und natürlich sind wir sehr stolz auf viele, viele Mitarbeiter, die seit 25, seit 40 Jahren mit uns das Unternehmen weitergebracht haben. Und die Mitarbeiter auf so eine Veränderungsreise mitzunehmen und auch für das neue Konrad, dieses neue Geschäftsmodell zu begeistern und nicht nur mitzunehmen, sondern auch zu qualifizieren für neue Aufgaben. Das ist in der Tat eine ziemlich schwierige Geschichte, weil, wie gesagt, nicht jeder macht sowas gerne und freiwillig mit. Das ist das eine, aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch Menschen, die können es einfach nicht. Ja, und ich muss sagen, wir haben versucht, dass wir die Helden von gestern zu Helden von morgen machen. Das war immer unser Anspruch. Ehrlich gesagt, das ist nicht in dem Ausmaß gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann muss man aber auch so ehrlich sein, und ich glaube, das schulden wir als Unternehmen dann auch unseren Mitarbeitern, zu sagen, es geht einfach nicht. Ja, mit all dem, was dann damit auch verbunden ist. Solche Trennungen sind ja auch nie schön und einfach. Aber das ist immer noch ehrlicher, als irgendjemanden in der Hoffnung zu lassen, es wird alles besser und dann kommt ein böses Erwachen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir haben natürlich auch in so einer Phase Mitarbeiter verloren, auch junge Mitarbeiter, die vielleicht nicht so richtig dran geglaubt haben, dass so eine Transformation gelingen kann. Die gedacht haben, auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras grüner, ja, und wir gehen lieber woanders hin, wo es vermeintlich einfacher ist. Wir freuen uns, wenn solche Mitarbeiter dann auch wieder bei uns anklopfen und sagen, eigentlich war es bei Konrad doch schöner, die Aufgabe ist herausfordernd und wir würden gerne wieder mitmachen. Wir öffnen nicht für jeden die Türe, aber es ist durchaus eine Bestätigung, solche Reaktionen, dass wir vieles richtig gemacht haben. Und unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, diese Transformation, die ist mehr als geglückt. Wir sind angekommen in der neuen Welt, in der Firmenkundenwelt. Unser CEO, mit dem ich jetzt knapp 4 Jahre eng zusammenarbeite und der seit 2 Jahren hier die alleinige Verantwortung trägt, das gesamte Managementteam und viele, viele Führungskräfte und Mitarbeiter haben hier wirklich einen fantastischen Job gemacht. Und da kann man als Unternehmer nur zufrieden sein. Jetzt ist es natürlich mit der unternehmerischen Zufriedenheit so eine Sache. Die hält meistens nicht lange an, weil es tut sich was Neues im Markt. Es gibt Veränderungen, die man sich auch wieder anschauen muss. Also dieses Zufriedensein ist eine Momentaufnahme und es geht eigentlich weiter mit Veränderungen. Vielleicht nicht in der Dimension, wie wir es jetzt gerade hinter uns haben, aber dass wir uns permanent anpassen müssen, dass wir permanent vorne mit dabei sein wollen. Und man darf nicht vergessen, wir sind immer noch ein Familienunternehmen und spielen gegen große Player, die zum Teil börsennotiert sind, die zum Teil Weltunternehmen sind, auch Weltmarktführer sind. Muss ich sagen, das macht uns schon stolz, dass wir in der Liga uns behaupten können.
Mein Kollege Frank Werner hat in seinem Kommentar geschrieben, und doch bleibt Konrad das gallische Dorf im Kampf der Global Player. Würden Sie diese Umschreibung vom werten Kollegen Werner so mittragen?
Voll und ganz. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Rollenspiel, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Weil das gallische Dorf wurde ja von den Römern vor allem von den Legionen außenrum und natürlich auch vom römischen Hauptquartier stets unterschätzt, ja, und konnte sich da auch sicherlich den ein oder anderen Vorteil erarbeiten. Und so ist es auch bei uns, wenn man also nicht permanent im Rampenlicht steht und die volle Aufmerksamkeit genießt, dann kann man auch, sagen wir mal, mit einer gewissen Ruhe sich vorbereiten auf die nächsten Schritte, seine Arbeit machen. Und wie gesagt, das Rollenspiel, also wir sehen das durchaus als Anerkennung und Kompliment, und das Rollenspiel, das nehmen wir gerne so an.
Da steige ich doch nochmal ein in den Kommentar von dem Herrn Kollegen, weil der hat nämlich gesagt, also Sie haben es ja angesprochen, die Filialen werden nicht mehr da sein, außer Wernberg. Und da hat er eben ja vermutet, dass das einfach ein Dankeschön an die Region und die Verbundenheit mit der Oberpfalz sei, dass es so verstanden werden müsse, dass diese Filiale noch in Wernberg bleibt. Hat er damit recht oder hat es noch andere Gründe?
Ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin bekennender Oberpfälzer, und natürlich liegt unserer Familie, liegt mir persönlich der Standort auch in der Oberpfalz sehr am Herzen. Man hat es ja auch gesehen bei den Standortentscheidungen, die wir vor ein paar Jahren bei der Erweiterung unserer Logistik getroffen haben, dass wir eigentlich der Oberpfalz versuchen, die Treue zu halten. Und das ist bisher auch gut geglückt. Und natürlich spielt die Oberpfälzer Nähe im Hauptquartier oder zum Hauptquartier eine Rolle bei der Entscheidung, aber nicht nur. Denn wir geben ja im Moment zwar das Endkundengeschäft in den Filialen auf, aber wir haben ja die Fuß in der Türe und testen gerade ein Filialkonzept für Firmenkunden, für B2B-Kunden, kleinere Flächen, ein verändertes Sortiment. Und Wernberg spielt da so ein bisschen eine Ausnahmerolle. Und auch da, wir haben eine tolle Mannschaft, tolle Filialleitung, tolle Mitarbeiter. Denen macht es auch Spaß, die Kunden zu bedienen. Die müssen natürlich auch kämpfen, dass sie sich wirtschaftlich behaupten. Und die Filialschließung, die ist ja nicht irgendwie aus heiterem Himmel gekommen, sondern die Filialschließungen hatten ja einen reellen Hintergrund. Und der reelle Hintergrund ist, dass wir bekanntermaßen eine ausgezeichnete Beratung und einen ausgezeichneten Service haben, den auch viele Kunden gerne in Anspruch genommen haben, aber dann halt beim billigsten Anbieter im Internet gekauft haben. Und die Quadratur des Kreises, die ist uns auch nicht gelungen. Denn man kann nicht auf der einen Seite exzellente Beratung, eine Warenbevorratung auf über 2000 Quadratmetern anbieten und dann auch noch den günstigsten Preis haben. Das ist bisher keinem geglückt, und ich behaupte mal, das wird auch so schnell keinem glücken.
Sie sprechen immer sehr viel von Veränderungen. Sie sind, glaube ich, ein Mensch, der auch Veränderungen mag und die auch angeht. Ich habe auch in diesem Podcast mit den Kollegen von Kapital.de habe ich eine Anekdote gehört, dass sie damals gesagt haben, sie haben es aber einmal bereut oder fast bereut, diese Veränderung. Das war irgendwie in Berlin und es hat was mit einem Ententanz zu tun. Da haben sie gedacht, okay, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu viel Veränderung auf einmal. Können Sie nur mal kurz erzählen, was ich meine?
Ich erinnere mich an diese Geschichte sehr gut. Wir hatten in unserem ersten Verwaltungsrat bei der Konrad Elektronik SE die Überlegung, dass wir eine junge Unternehmerin reinholen. Und diese junge Unternehmerin war Lea Sophie Kramer, damals, glaube ich, so knappe 27, 28 Jahre, hatte ihr eigenes Startup, Amorelie, und ich habe sie in Berlin besucht. Sie hatte mich eingeladen. Ich wollte mir natürlich auch mal einen persönlichen Eindruck verschaffen. Und ich kam an einem Freitag in dem Bürogebäude an. Bürogebäude, das war Hinterhof, und dann ging es irgendwie so zwei Stockwerke rauf, und es war niemand zu sehen, und ich habe nur so am Ende des Flurs Musik gehört und dann vorsichtig um die Ecke gelugt und gesehen, dass sich da ungefähr so 20 junge Menschen verrenken und so eine Art Ententanz aufführen. Und haben mir in dem Moment gedacht, oh Gott, hoffentlich war das wirklich die richtige Entscheidung, die junge Frau zu uns in den Verwaltungsrat zu holen. Aber es hat sich aufgeklärt, das hat zu deren Startup-Ritual dazugehört. Ja, alle hatten ihren Spaß dran, alle gingen dann motiviert aus dieser Tanzsession raus. Ja, und wir haben es auch nicht bereut, dass Lea Kramer bei uns war, knappe 8 Jahre lang, und Sie auch nicht.
Haben Sie mitgetanzt?
Ich bin nicht aufgefordert worden.
Hätten Sie mitgetanzt?
Na klar, wenn ich die Aufforderung gekriegt hätte, sicherlich.
Eine verpasste Chance, wenn man so sieht. Sie sind ein Mensch, der Wandel mag. Das haben wir quasi ja schon öfter angesprochen. Sie haben mich damals mal beschrieben, das ist nämlich unterschreibt. Sie haben das beschrieben, Sie waren in Israel mit Start-upern unterwegs. Und die haben dann lauter Fachbegriffe von sich gegeben. Und sie mussten dann in der Nacht, haben sie sich hingesetzt und haben quasi alle Fachbegriffe, die sie damals irgendwie noch nicht richtig verstanden haben, nachgegoogelt.
Ja, so war das. Also ich war in jeder Hinsicht der Älteste. Ich habe das älteste Unternehmen repräsentiert und war auch der älteste Teilnehmer in dieser kleinen Gruppe. Und wir waren also bei israelischen Startup-Unternehmen, bei Fonds, bei ach, das war so ein Querschnitt aus der israelischen Startup-Szene. Und also das Interesse unserer israelischen Gesprächspartner für die neuen Geschäftsmodelle war viel, viel größer als für das alte Geschäftsmodell von Konrad. Und dann haben die auch eine Terminologie an den Tag gelegt, mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und ich war dann am ersten Tag echt frustriert. Das war dann auch noch mein Geburtstag. Und ich war da wirklich frustriert und habe gedacht, eigentlich kannst du nach Hause fahren, weil du verstehst eh nur die Hälfte. Und dann irgendwie hat mich dann der Ehrgeiz gepackt nach dem Abendessen und die israelischen Geschäftspartner oder Ansprechpartner, die haben auch sehr gern gefeiert. Das war dann glaube ich schon 2 Uhr oder so. Auf dem Hotelzimmer hat mich dann der Ehrgeiz gepackt, ja, und ich habe dann mit Hilfe des Internets, aber auch mit Hilfe der Zimmerbar und einiger Bierchen, die da noch drin waren, die fehlenden Begriffe gegoogelt, ja, und habe mich dann am nächsten Tag gut gerüstet gefühlt. Das Interesse ist zwar auch nicht größer geworden der israelischen Startup-Unternehmer an uns, ja, aber ich konnte zumindest ein bisschen mitreden.
Das heißt aber, das zeigt ja auch, Sie sind ein neugieriger Mensch. Sie haben ja, glaube ich, auch als Kind als öfter in Ihr Kinderzimmer immer wieder mal umgestellt.
Ja, das ist natürlich nicht nur ein Segen, sondern das ist natürlich für meine Umwelt auch manchmal belastend. Oder wenig angenehm, wenn ich Fragen stelle, ja, und ja, natürlich, ich bin neugierig. Ich möchte den Dingen gerne, soweit es geht, auf den Grund gehen. Ich bin auch jetzt nicht so leicht zufriedenzustellen mit irgendwelchen Antworten. Und ja, das stimmt. Ich habe als Kind schon mein Zimmer regelmäßig umgeräumt, weil es mir irgendwie langweilig erschien. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter oder meiner Eltern, weil früher gab es noch Tapeten und die ganzen Poster. Ich hatte da ein Giacomo Agostini Poster, den habe ich verehrt, Motorrad, Rennfahrer und zigfacher Weltmeister. Und das habe ich natürlich mit dem Umräumen auch immer umgehängt. Und damals gab es nur eine Sorte von Tesafilm und die war so stark, dass dann jedes Mal auch ein Stück Tapete mitgegangen ist, wenn das also auch woanders hingehängt worden ist. Ja, also Veränderung ist auch mit gewissen Opfern verbunden, das ist so.
Sie haben sich als Weltbürger in der Einführung, haben Sie sich da ja beschrieben, und Sie sind, glaube ich, auch oft unterwegs.
Ich bin oft und gerne unterwegs, auch im Ausland unterwegs. Ich habe selbst eine Zeit lang im Ausland gelebt und gearbeitet. Ja, und es gehört schon zu meinem Verständnis mit dazu, dass man die Welt ein Stück weit kennt, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, die ja wie in unserem Fall auch internationale Entscheidungen sind. Wir sind in 17 Ländern vertreten, wir haben eigene Einkaufsbüros in Fernost nach wie vor. Und ich habe letztens ein Zitat gelesen, das hat mir unheimlich gut gefallen, ich weiß leider Gottes nicht, von wem es ist. Das hieß sinngemäß, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Ja, und ich glaube, wenn man ein bisschen was von der Welt gesehen hat, wenn man sieht, was auch die anderen Nationen und Länder drauf haben, dann kann man auch den eigenen Standort, den eigenen Standpunkt und auch die eigene Leistungsfähigkeit, die wir hier in Deutschland haben, glaube ich, ein Stück weit besser verorten. Und ich war jetzt im November und Dezember in Südamerika länger unterwegs und bin mit zweifacher Erkenntnis zurückgekommen. Erstens mal, Deutschland ist ein toller Standort, ist ein tolles Land. Und zweitens, wir sollten ganz schnell von unserem hohen Ross runtersteigen, denn die anderen sind, um es mal oberpfälzisch zu sagen, auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Und um das geht's auch, glaube ich, dass man sich einen möglichst objektiven Eindruck verschafft, ja, und da hilft Reisen und unterwegs sein einfach enorm.
Sie haben sich als Oberpfälzer Weltbürger bezeichnet und das ist ja eben auch der Punkt. Sie stammen aus einem Familienunternehmen, also sie sind ein Teil dieses Familienunternehmens und Ihr Vater ist ja, haben Sie ja auch schon im Vorgespräch mal kurz angesprochen, ist ja eine schillernde Persönlichkeit. Jeder kennt Ihren Vater, Klaus Konrad, oder hat schon mal was gelesen, gehört. Ist es eigentlich schwer, dann auch irgendwie unter ihm aufzuwachsen? Also spürt man da Druck, dass man irgendwie nacheifern will? Oder es ist ja quasi, ja, es ist schon eine Persönlichkeit.
Also jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, dann bin ich zwar Oberpfälzer, aber ich bin in Nürnberg geboren. Was ganz angenehm ist, weil wenn ich den Veitshöchheimer Fasching anschaue, dann kann ich ein bisschen den fränkischen Dialekt nachvollziehen und Mentalität verstehen und natürlich auch die Oberpfälzer fränkische Frotzelei. Die Familie ist in der Tat aus Berlin eigentlich. Ich bin die erste Generation, die nicht mehr Berlinern kann. Umgekehrt, mein Vater ist die einzige Generation, die zwei Bundessprachen beherrscht, Berlinerisch und Oberpfälzisch. Und ich habe nicht gesagt, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Ich habe gesagt, er ist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
Das waren jetzt meine Worte.
Ja, das ist schon klar. Nein, also es ist nicht schwer. Und dazu hat natürlich auch mein Vater ganz wesentlich dazu mit beigetragen. Er hat mich von Anfang an hier in der Firma sehr willkommen geheißen. Er hat mich, ohne dass wir da vorher drüber gesprochen hätten, zum Partner gemacht und hat mich auch immer als Geschäftspartner machen lassen. Und natürlich, er ist ein toller Unternehmer. In seine Fußstapfen zu treten, ist für jeden, ob Sohn oder nicht Sohn, eine große Aufgabe. Habe ich mich vor die Aufgabe gefürchtet? Nein, weil dann hätte ich es wahrscheinlich nicht angetreten. Habe ich größten Respekt davor gehabt und war sicherlich für mich auch das eine extra Motivation. Definitiv, also in solche Fußstapfen muss man auch erstmal reinpassen. Und dann muss man auch eine erfolgreiche Fußspur weiterführen. Und das sind schon einmal zwei große Themen. Aber wie gesagt, ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meinem Vater und ich freue mich auch, dass wir zusammen dieses 100-jährige Jubiläum begehen können. Gemeinsam repräsentieren wir knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Unternehmensgeschichte. Und das gemeinsam erleben zu dürfen, ja, und gemeinsam begehen zu dürfen, das ist schon ein ganz besonderer emotionaler Moment.
Wo geht's denn für Sie als nächstes hin? Auf welche Reise gehen Sie denn demnächst?
Also Südamerika ist definitiv ein Kontinent, den ich zu wenig bereist und erforscht habe. Da wird es definitiv hingehen. Ich wäre aber sicherlich auch demnächst in stark digitalisierten europäischen Ländern unterwegs sein, weil ich habe es ja eingangs erwähnt, Deutschland. Und jetzt sage ich natürlich, weil wir ein Oberpfälzer Publikum haben, insbesondere die Oberpfalz, ist ein tolles Land. Und neben all den großen Problemen, die wir gemeinsam auf der Welt haben, also das Thema Migration, das Thema Klimawandel allen voran, gibt es natürlich ein paar deutschlandspezifische Themen, von denen ich persönlich glaube, dass wir sie dringendst angehen müssen. Das ist einmal das Thema Digitalisierung, das ist das Thema Bürokratie und das ist das Thema Bildung. Und alle drei Themen hängen unmittelbar zusammen. Und auch das ist ein Mitnahmeeffekt aus Reisen. Man sieht einfach, wie weit andere Länder zu dem Thema Digitalisierung tatsächlich sind. Man sieht auch, wie Verwaltungen in anderen Ländern digitaler arbeiten und damit auch ein Stück weit bürgerfreundlicher und kostengünstiger. Und man sieht auch, wie Unterricht, also wie Bildung in anderen Ländern digital betrieben wird. Und es war sehr interessant zu sehen, als der Ukraine-Krieg vor einem Jahr losging, haben wir hier gemeinsam mit der Stadt Hirschau ein Projekt auf die Beine gestellt. Wir haben das alte Josefshaus angemietet, haben dort, ich glaube, 18 ukrainische Familien untergebracht. Also Familien heißt Mütter oder Großmütter mit ihren Kindern und Enkelkindern. Die kamen dann kurz vor Ostern an einem Wochenende, an einem Samstag. Am Montag haben die Kinder bereits per Tablet am Unterricht in der Ukraine teilgenommen. Und wenn man das sieht, wie sowas funktioniert und wenn man dann sieht, wie wir zum Teil in den Schulen ausgerüstet sind, dann da liegen einfach Welten dazwischen. Und da verpasst Deutschland einfach eine Riesenchance. Die müssen wir angehen. Wir müssen schauen, dass wir zu dem Thema Digitalisierung weiterkommen. Und wir müssen auch schauen, dass wir zu dem Thema Bürokratie weiterkommen. Dass wir zu viel Bürokratie haben, das wissen wir. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Leider Gottes sagt uns die Politik immer, ja, wir bauen Bürokratie ab. Und es wird dann auch stolz vermeldet, wie viel Vorschriften und Gesetze abgebaut werden. Leider vergisst man immer, und zwar wirklich immer, den Saldo zu benennen. Denn es wird regelmäßig mehr aufgebaut, übrigens nicht nur aus deutscher Perspektive, sondern auch kommend aus Europa, Brüssel. Ja. Aber es wird immer mehr aufgebaut. Wir haben immer mit mehr Bürokratie zu kämpfen, statt mit weniger. Und das macht uns natürlich als Wirtschaftsstandort langsam. Das macht uns ehrlich gesagt als Wirtschaftsstandort auch unattraktiv, ja. Und es ist Aufgabe von uns allen, Unternehmern, Bürgern, aber natürlich insbesondere von den Leuten, die die Verwaltung betreiben, den Politikern und den öffentlichen Verwaltungen, dagegen zu steuern.
Wie würden Sie es ändern? Haben Sie da konkrete Vorstellungen?
Ja, glaube ich, wir müssen nicht großen Veränderungen diskutieren, weil die können wir nicht bewegen. Wir werden nichts an Brüssel ändern, wir werden nichts an Berlin ändern. Aber ich glaube, mit den Bürgermeistern und Landräten hier in der Oberpfalz kann man das Thema angehen. Wir haben eine Umfrage gestartet unter Oberpfälzer Bürgern, wie zufrieden sie mit ihren Verwaltungen sind. Die Ergebnisse wollen wir diskutieren, dann mit den betroffenen Städten und Landkreisen. Und vielleicht kriegen wir eine gemeinsame Studienreise zusammen, wo wir uns mal vor Ort in Ländern oder in einem Land, das digital deutlich weiter ist als wir, anschauen können, welche Potenziale das gibt, welche Vorteile damit verbunden sind. Und vielleicht lässt sich aus so einer Reise auch wirklich hier in die Oberpfalz, in die politischen Verantwortlichkeiten was mit zurücknehmen, was man dann auch wirklich relativ schnell umsetzen kann. Und ich glaube, so kann man auch etwas lostreten, indem man ein bisschen auf einen Lawineneffekt setzt. Man fängt vielleicht mit einem kleinen Schneeball an und hofft, dass es in einem positiven Sinne dann auch ein gutes Beispiel Schule machen kann.
Also es geht dann zum Beispiel in die baltischen Staaten, die sind ja da recht weit.
Also die baltischen Staaten wären natürlich, gerade Estland wird ja auch sehr oft an erster Stelle genannt. Wir haben ein bisschen recherchiert, es gibt aber auch durchaus skandinavische Länder, die sehr weit sind. Das muss man sich mal anschauen, was da am besten in Frage kommt, wie man es auch sprachlich hinkriegt, dass man die größten Lerneffekte und Mitnahmeeffekte realisieren kann. Schauen wir mal. Ja, und dann hängt es natürlich auch von der Bereitschaft derer ab, die politische Verantwortung tragen, mitzukommen und mitzufahren und gemeinsam zu lernen und sich das anzuschauen. Lass uns doch mal sehen, ob wir nicht das Thema Bürokratie auch zu einem Thema machen, weil das bewegt natürlich auch die Menschen. Das bewegt nicht nur die Bürger, die ein Haus bauen wollen, die Wohnraum schaffen wollen, die einen Gang zum Amt haben, sondern es bewegt natürlich auch die Unternehmen und Unternehmer. Und die klagen über zu viel Bürokratie und auch die Beispiele dazu, die kennen wir alle. Ja, ich glaube, es lohnt sich mehr denn je an dem Thema zu arbeiten. Und wie gesagt, Digitalisierung, Bürokratie und Bildung bilden ein Triumvirat oder ein Dreieck. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann glaube ich, schaffen wir es auch wieder an die Spitze der Industrienationen zu kommen. Ja, und da glaube ich, gehören wir auch hin.
Ich habe jetzt gerade überlegt, also Sie sind heute, also ich treffe Sie heute zum ersten Mal, also Sie sind sehr entspannt und ich habe aber gerade überlegt, ob ich wirklich mich traue, Sie beim nächsten Mal vielleicht aufzufordern zum Ententanz. Ich glaube, das traue ich mich aber beim nächsten Mal nur nicht.
Schauen wir mal. Lassen wir es doch darauf ankommen. Wer weiß, wie die Gelegenheit ist. Ja, ich glaube, wir haben genügend Themen, die wir auch in Zukunft besprechen können.
Dann machen wir doch gleich mal aus. Wenn Sie erste Ergebnisse haben von diesen Reisen und vielleicht die ersten Gespräche mit den Verwaltungen und so weiter geführt haben, dann treffen wir uns einfach wieder.
Wunderbar, machen wir aus, mit oder ohne Ententanz.
Ich tanze einfach.
Wunderbar.
Sehr gut, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und zum Schluss melde ich mich nochmal kurz mit einem Hinweis, denn wir werden in den nächsten 2 Wochen eine kurze Podcast-Pause machen. Der Grund? Ich bin im Urlaub. Aber ich kann euch beruhigen, wir haben schon tolle Themen vorbereitet. Es wird unter anderem nach den 2 Wochen Pause um die Themengebiete Tiere und Hochzeit gehen. Naja, wenn das kein Grund ist, sich zu freuen. Übrigens, es ist jetzt hier Folge 23 mit Werner Konrad. Ihr habt bestimmt noch nicht alle Folgen gehört. Einfach mal reinschauen bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Uns gibt's überall, natürlich auch im O-Netz. Vielleicht gibt's da noch die ein oder andere Folge, die euch interessiert. Gerne reinhören. Das ist ja jederzeit möglich. So. Und jetzt verabschiede ich mich in den Urlaub. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ciao.